Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Laut gegen Armut Podcasts. Der Podcast, wo wir unterschiedliche Aspekte des Themas Armut unter die Lupe nehmen. Das haben wir auch in den vergangenen Folgen schon getan. Wir haben uns mit so vielen Fragen beschäftigt. Was ist Armut eigentlich? Wen betrifft es? Welche Folgen hat es? All diese Fragen haben wir in ganz unterschiedlichen Facetten beantwortet. Und auch die Frage, welche Hilfs- und Unterstützungsangebote es gibt, haben wir immer wieder mal aufgerollt. Unterstützung gibt es, ganz klar, bei der Volkshilfe Steiermark und bei vielen anderen Trägern. Und da drängt sich beim Anhören für manche natürlich die Frage auf, wie kann ich denn diese Unterstützerinnen und Unterstützer unterstützen? Das geht über die Volkshilfe direkt oder für viele Menschen in der Steiermark auch über einen Verein, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer echten Institution der Hilfe und der Nächstenliebe geworden ist. Steirer helfen Steirern nämlich. Und das Trio, das hinter diesem Vereinsnamen steht, das haben wir heute bei uns. Herzlich willkommen, Anneliese Horvath.
Hallo.
Carina Tatzer, hallo.
Hallo.
Und Sandra Bleiberger-Kreinz, hallo.
Hallo.
Wir starten unseren Podcast immer mit einem kleinen, feinen Word-Rap und den starten wir auch gleich jetzt. Mein Antrieb
ist für mich das Team, in dem ich arbeite. Das lohnt sich jeden Tag aufzustehen und einfach trotz der bewegenden Geschichten eigentlich Spaß bei der Arbeit zu haben.
Mein Antrieb ist Menschen, die mehr oder minder unsichtbar sind in unserem Alltag, denen eine Stimme zu geben und sie sichtbar zu machen und vielleicht damit auch dafür zu sorgen, dass man weniger mit Arroganz auf Menschen blickt, die nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft sind. Und ich glaube, da haben wir noch gut zu tun.
Mein Antrieb ist, für mich, Menschen um mich herum und auch für andere Menschen einen schönen Alltag zu schaffen.
Meine bewegendste Begegnung.
Meine bewegendste Begegnung ist tatsächlich aus dem privaten Bereich. Das waren die beiden Momente, als ich meine beiden Töchter zum ersten Mal im Arm gehabt habe.
Das beschäftigt mich.
Das viele Leid, das man gerade durch unsere Arbeit auch immer wieder zu sehen bekommt, wirklich zu akzeptieren, ist ja nicht so leicht, weil man natürlich auch irgendwo Mitleid hat mit vielen Menschen, die einfach wirklich viele Schicksalsschläge hinter sich haben und damit eigentlich umgehen lernen müssen.
Davon träume ich.
Dass es hoffentlich in absehbarer Zeit in der Steiermark kein Kind mehr gibt, das mit Handschuhen im Winter am Küchentisch sitzt, um die Aufgabe zu machen, dass keine Familie in der Steiermark sich in einer Waschschüssel waschen muss, weil sie kein Badezimmer haben. Und dass man nicht ab Mitte des Monats Familien mit Kindern in den Kühlschrank reinschauen und er ist leer, wenn überhaupt eingeschalten ist, weil wir kennen auch Familien, die nur den Kühlschrank einschalten, wenn überhaupt noch genügend Strom ist und überhaupt was Verderbliches zum Essen im Haus ist. Das ist ein Traum.
Ich habe früher gesagt, Steirer helfen Steirern ist eine Institution, die in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsen ist und auch schon vieles erreicht hat, aber für alle, die euch nicht kennen, was ist Steirer helfen Steirer denn eigentlich und wie kann man sich die Arbeit eures Vereins vorstellen?
Steirer helfen Steirern ist ein Unterstützungsverein, der aus der Kleinen Zeitung heraus gegründet wurde. Die Kleine Zeitung hat ja letztes Jahr 120 Jahre Geburtstag gefeiert und als die Kleine Zeitung 100 Jahre alt wurde, ist die Initiative entstanden, machen wir doch etwas mit Partnerorganisationen, um eben auch die Armut und die Not in der Steiermark aufzuzeigen. Und da ist zum ersten Mal eben Steirer helfen Steirern entstanden, als Projekt damals. Und man hat eigentlich gesehen, dass diese Initiative nicht nur eben einmalig hilfreich ist und nicht nur in der Vorweihnachtszeit, wie es damals geplant gewesen ist, sondern das ganze Jahr über eigentlich ja genug Menschen dadurch erreicht, also auch die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung, aber auch Leute eben, die spenden wollen und helfen wollen. Und daraus ist eben auch eben Steirer helfen Steirern, der Unterstützungsverein entstanden, der das Ziel hat, einfach Menschen in der Steiermark, die in Notsituationen sind, zu helfen.
Das heißt, eine einmalige Vorweihnachtsaktion, die jetzt schon über 20 Jahre andauert.
Quasi.
Schöne Geschichte. Sehr schön. Aber wer wird denn unterstützt von Steirer helfen Steirern? Gibt es da bestimmte Kriterien, bestimmte Zielgruppen, bestimmte Themen, denen ihr euch widmet?
Einerseits natürlich steht die persönliche Hilfsbedürftigkeit im Vordergrund, aber auch die materielle. Persönliche Hilfsbedürftigkeit kennen wir ja von Krankheitsfällen zum Beispiel, wo einfach Personen, die eine Krankheit, eine Behinderung oder so haben, Zusatzkosten haben, die sie einfach selber stemmen müssen. Die unterstützen wir, aber auch Personen, die einfach unter dem Existenzminimum leben, wo das Geld im Monat einfach nicht zum Leben ausreicht.
Wir haben in den letzten Folgen immer wieder rausgearbeitet, dass das doch mehr Menschen sind, die von Armut betroffen sind oder armutsgefährdet sind, auch von den unterschiedlichen Facetten von Armut. Dementsprechend ist auch die Frage, wie das denn funktioniert, von der Anfrage bis zur Hilfe. Wie kommen die Leute zu euch und wie geht der Weg dann weiter?
Es gibt unterschiedliche Wege, wie unsere Klientinnen und Klienten bei uns andocken. Schön ist, dass wir immer mehr auch wahrgenommen werden in der Außenwelt. Das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel in Krankenhäusern, in mobilpsychiatrischen Pflege, dass in anderen Institutionen den Kunden, Klienten empfohlen wird, meldet euch doch bei Steirerhelfen Steirern, oder es melden sich Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen direkt bei uns und sagen, Leute, wir haben da einen Fall, ich glaube, da müssen wir was unternehmen, könnt ihr helfen. Also es hat sich herumgesprochen, dass wir eine sehr gute Adresse sind, um Menschen, die sich in großen Notsituationen sind, um hier Hilfe erlangen zu können. Oft sind es auch die Klientinnen und Klienten selbst. Das geht natürlicherweise auch über Mundpropaganda. Und wo wir sehr sichtbar sind, das sind unsere Berichterstattungen in der kleinen Zeitung. Wenn wir erzählen von Fällen, die eine besondere Aufmerksamkeit bedürfen, dann bleibt das auch nicht ungesehen und führt auch dazu, dass man uns stärker wahrnimmt und das, was wir tun.
Das klingt aber durchaus auch so, wenn andere Institutionen auf euch aufmerksam machen, dass ihr nicht sagt, okay, wir machen alleine unser Ding, sondern dass das schon eine gemeinschaftliche Sache ist. Stimmt der Eindruck so?
Ja, das stimmt ganz stark und das ist auch außerordentlich sinnvoll, effektvoll, weil wir haben das große Glück, dass wir mit den Spendeneinnahmen, die uns die Spenderinnen und Spender, Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung zukommen lassen, wahnsinnig viel bewirken können. Allerdings wollen wir ja nicht jetzt so punktuell Löcher stopfen, die sich auftun, sondern wir wollen ja mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass das ein Sprungbrett in ein besseres Leben für unsere Klientinnen und Klienten sein kann. Das heißt, dass wir gemeinsam auch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, sei es jetzt eben von der Volkshilfe, sei es jetzt auch von der Caritas Existenzsicherung oder der Wohnungssicherung, die Situationen genau anschauen und versuchen und schauen, wo sind Anknüpfungspunkte, wo kann man die Gesamtsituation jetzt verbessern. Sprich, nicht nur, dass jetzt die Delogierung jetzt vom Tisch ist, sondern wie können wir es gemeinsam schaffen, dass dieser Fall sicherlich nicht mehr eintreten wird, weil sich die Gesamtsituation verbessert und somit eine neue Biografie geschrieben werden kann.
Ihr habt nachgelesen, im vergangenen Jahr 3,2 Millionen Euro an Spenden erhalten und über 400 Fälle positiv unterstützt. Was sind denn so typische Situationen, in denen ihr helft?
Also wir hatten sogar mehr als 500 Fälle letztes Jahr. Aber ja, wir helfen bei diversesten Themen, die Anneliese hat schon kurz angesprochen, Delogierungen zum Beispiel oder auch wenn Miet- oder Energierückstände sind. Letztes Jahr war natürlich die Steiermark auch sehr stark von den Hochwasser- und Unwetterkatastrophen betroffen, wo wir auch mit unserer Soforthilfe recht unbürokratisch den Menschen schnell Hilfe zukommen lassen. Das heißt also, wann auch immer eine Notsituation in der Steiermark ist, versuchen wir einfach auch nachhaltig zu helfen.
Wie geht denn das im Hintergrund? Weil das klingt immer relativ einfach und toll von außen aus gesehen, wenn man sagt, wir können unbürokratisch schnell helfen. Aber wie habt ihr da intern einen Prozess, dass wenn da was kommt, dass ihr wisst, aha, ja, das Geld ist da an der richtigen Stelle, das ist da gut eingesetzt, wir können das eben schnell umsetzen?
Ja, also ich glaube, da muss man unterscheiden, wie die Sandra schon angesprochen hat, die Hochwasser und Unwetter im Vorjahr haben wir natürlich ein bisschen anders oder differenzierter behandelt im Vergleich zu unseren, ich nenne es jetzt, herkömmlichen Fällen. Was die Unwetter betrifft, da haben die Menschen ja doch auch wirklich sehr schnell Hilfe braucht, damit sie einfach erste Anschaffungen oder Erledigungen in Angriff nehmen haben können. Da haben wir für uns einfach einen Prozess definiert, der sich eigentlich bewährt hat, wo wir einfach sicherstellen, okay, der Schaden ist eingetreten und die Person braucht auch wirklich Unterstützung. Wenn es jetzt natürlich um Fälle wie Delogierung oder Stromrückstände oder sowas geht, ist das Ganze ein bisschen differenzierter zu betrachten. Da arbeiten wir eben sehr stark mit Sozialarbeiterinnen zusammen, vor allem auch mit der Caritas Existenzsicherung. Und da wird wirklich geschaut, ist eine Unterstützung durch Steuerhilfensteuern sinnvoll und vor allem nachhaltig. Das heißt, natürlich ja, möglichst rasch. Also wenn jetzt wirklich, wenn der Hut brennt, schaffen wir das auch wirklich trotz genauer Prüfung sehr schnell. Wenn jetzt zum Beispiel eine Delogierung verhindert werden muss, die übermorgen ansteht, schafft man das eigentlich mit vereinten Kräften, dass man sich die Situation gut anschaut, dass man sagt, okay, passt, diese Unterstützung ist wirklich notwendig und sinnvoll.
Das klingt nach einem Job, bei dem man oft in der Früh nicht weiß, was der Tag so bringt. Ist es so?
Das stimmt. Es ist sehr abwechslungsreich, unser tägliches Arbeiten. Natürlich gibt es so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das sind quasi unsere Wochen-To-Dos. Aber wie die Carina gerade gemeint hat, wenn eine Delogierung ansteht oder jetzt ein neuer Fall kommt, dann kann es schon sein, dass da einmal ein neues Erlebnis ist oder ein neuer Aha-Moment auftaucht, wo man sagt, okay, das hatten wir so noch nicht.
Man muss dann natürlich immer schauen, es ist einfach von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo man sagt, okay, es ist eine Unterstützung notwendig, aber man muss jetzt nicht morgen fertig sein mit allem. Aber ich glaube, das gelingt uns ganz gut, dass wir da einfach gut unterscheiden können, was ist wirklich jetzt, wo brennt der Hut und wo müssen wir jetzt alle zusammengreifen. Und das machen wir dann auch.
Also man weiß wirklich nie, was so am Tag daherkommt und die Art und Weise, wie sich Menschen bei uns melden, ist halt auch sehr unterschiedlich. Und es kann schon auch passieren, dass man abhebt und da ist jemand dran, der vor Schluchzen eigentlich gar kein Wort rausbringt. Oder es sind Menschen, die noch nie damit konfrontiert waren, dass sie Hilfe brauchen, nicht wissen, wie sie anfangen sollen, die vor Nervosität fast kein Wort rausbringen. Und da versuchen wir halt auch sehr zu kalmieren und versuchen, Vertrauen aufzubauen, dass sie sich überhaupt aus ihrer Deckung wagen. Weil wer fragt schon gern um Hilfe? Niemand. Und diesen Schritt zu wagen, muss man auch sagen, Respekt. Da gehört auch einiges dazu, sich aus der Deckung zu wagen und zu sagen, es geht jetzt nicht mehr. Und das ist auch ein Ziel von uns, dass man einfach weiß und spürt, man kann sich immer an uns wenden. Es ist nie falsch, unsere Nummer zu wählen.
Ja. Wir machen leider auch immer wieder die Erfahrung, dass es Menschen total unangenehm ist und denen ja, versuchen wir dann halt natürlich klarzumachen, dass wir ja für das da sind, dass wir ihnen helfen.
Klingt nach einer Aufgabe, an der man auch selbst sehr wächst und sehr vieles dazulernt im Laufe der Zeit. Was sind so Dinge, wo ihr merkt, okay, das ist was, das habe ich gelernt durch meine Arbeit für Steuerhelfen Steirer?
Also für mich auf jeden Fall, dass eigentlich niemand davor gefeit ist, in so eine Situation zu kommen. Muss ja gestehen, im Vorhinein, bevor ich bei Steuerhelfen Steirern angefangen habe, dass ich mir gedacht habe, ja, dass es nicht jeden treffen kann eigentlich. Oder ich selber eigentlich mich als Person gesehen habe, die sowas nie betreffen wird. Bin bis dato noch in der glücklichen Lage, dass ich auf so eine Unterstützung noch nicht angewiesen war. Aber aufgrund der unterschiedlichen Fälle und ja, Schicksalsschlägen, sei es Unfälle, Todesfälle, Krankheiten, Jobverluste, es kann jeden treffen. Und das ist das, was mir die Arbeit eigentlich aufgezeigt hat. Und dass man da ganz stark zusammenhalten muss und man einfach oft selber gar nichts dafür kann.
Gibt es Learnings, die ihr mitgenommen habt?
Also ich kann nur sagen, mich erdet die Arbeit jeden Tag, weil jeder von uns kennt das, der Alltag schleicht sich ein, die Probleme, die man hat, wo man denkt, dass es wilde Probleme sind, werden dann, wenn man eben so Schicksalsschläge liest oder Unfallberichte nachvollzieht, werden einfach so klein und nichtig, was du denkst. Die Gesundheit von einem Menschen und einfach, dass er glücklich sein Leben leben kann, ist so viel mehr wert als, wohin fahre ich nächstes Mal auf Urlaub oder welches Auto kann ich mir leisten oder jeglich kleine andere Probleme, die wir uns halt machen oder glauben, dass es Probleme sind. Aber eben, wenn es um Krankheit geht oder eben ja, Schicksalsschläge, die dich jetzt aus der Bahn werfen, das erdet mich halt extrem, dass ich sage, okay, das sind die Dinge, die wichtig sind und alles andere, ja, da müssen wir halt flexibel sein.
Ich schließe mich da bei dir komplett an, Sandra, es rekalibriert. Da steht man dann zum Beispiel da und denkt sich, was rege ich mir jetzt gerade wirklich auf, weil ich die Straßenbahn verpasst habe. Also man wird sehr demütig und mit dieser Demut kann man auch unsere Arbeit am besten ausführen. Und es ist, wenn wir eben die Biografien von unseren Klientinnen und Klienten anschauen, dann ist es so oft, dass man sagen muss, die haben nichts falsch gemacht. Gar nichts. Sie haben einfach nur Pech gehabt. Es hat eine Situation gegeben, die nicht optimal gelaufen ist, die oftmals auch nicht selbst verschuldet war. Und plötzlich ist eine Abbiegung genommen worden und sie sind auf einer Straße gelandet, wo es keine Straßenlaternen gibt, ja, und die sehr holprig ist. Und das macht einen, wie gesagt, auch sehr demütig. Es ist niemandem vorgezeichnet, dass man auf der Sonnenseite wandelt und nichts kann das beeinflussen. So ist es nicht.
Die andere Seite, mit der ihr euch in eurem Job beschäftigt, ist große Hilfsbereitschaft. Ihr habt zehntausende Menschen, die spenden. Wie macht ihr das, dass so viele Leute sagen, ja, ich will unterstützen? Und gibt es was ihr über die Jahre gelernt habt darüber, wie ihr auf eure Themen aufmerksam macht?
Wie wir auf uns aufmerksam machen, natürlich. Also unser großer Flugzeugträger ist die Kleine Zeitung. Darüber sind wir wahnsinnig froh und sehr, sehr dankbar, dass das als Medium uns immer wieder eine Fläche bietet, dass wir unsere Geschichten erzählen können und damit eben auch Spenderinnen und Spender auf uns aufmerksam machen können. Und ganz viel passiert aber auch draußen in Schulen zum Beispiel. Ja. Es ist immer wahnsinnig schön, wenn dann Schulen Theateraufführungen machen, was passiert, ein Wettschwimmen und so weiter. Und das alles aber in den Dienst der guten Sache stellen, wo schon die Kinder sehen, es ist eine gute Sache, anderen zu helfen. Und dass wir da mittransportiert werden und dass man den Jüngsten schon mitgibt, hey, wir müssen füreinander da sein und es ist total wichtig, dass man die Augen nicht verschließt davor, dass es vielleicht meinem Sitznachbarn oder eben den Nachbarn zu Hause, dass es dem schlecht geht, das ist einfach wirklich großartig. Es gibt auch Unternehmerinnen und Unternehmen in der Steiermark, die uns sehr treu unterstützen, muss man sagen, worüber wir sehr, sehr froh sind. Und bei vielen merkt man sehr, sehr deutlich an den Gesprächen, dass das nicht irgendwie dieses Mäntelchen ist, dass man sich umhängt und sagt, zuerst machen wir mal was Gutes und dann lassen wir es fotografieren, sondern dass das wirklich ein innerer, großer Antrieb ist und in der Firmenideologie auch verankert ist. Darauf sind wir schon sehr stolz, dass diese Unternehmen sich auch an uns wenden und uns vertrauen. Und es sind auch Vereine, ganz viele Vereine, sei es jetzt Theatervereine oder auf der sportlichen Seite, was auch immer, vom Tennisschläger bis zum, was hatten wir noch, Radlfahrern. So viel ist da. Und jetzt auch bei den Hochwassern hat man auch ganz stark gesehen, da war eine Situation, die war für mich berührend, eine Dame, die angerufen hat und gesagt hat, gestern Nacht bin ich weinend ins Bett gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt ein trockenes Bett und so viele haben das nicht und deswegen will ich jetzt spenden. Mhm. Das ist schön.
Hat sich diese Spendenbereitschaft im Laufe vor allem der letzten Jahre verändert? Weil jetzt merken auch wir, ich würde uns in diesem Raum zusammenzählen, die eben bislang nie von Armut bedroht waren, so akut, merken trotzdem, wie viele, viele andere auch, dass deutlich weniger überbleibt am Ende vom Monat, dass das Leben teurer geworden ist. Hat das Einfluss auf die Spendenbereitschaft von Menschen? Und wenn ja, in welche Richtung? Weil es könnte irgendwie in beide Richtungen sein.
Also wir haben die letzten Jahre doch deutlich gemerkt, dass die Spendenbereitschaft gestiegen ist, was natürlich jetzt vor allem letztes Jahr als auch bereits im Jahr 2023 aufgrund der Hochwasserkatastrophen sich natürlich, es hat sich einfach gesteigert. Also da ist einfach eine unmittelbare Betroffenheit da. Das merkt man, für die Leute ist das natürlich greifbar. Aber auch in den Jahren davor, also wie zum Beispiel das mit der Corona-Pandemie angefangen hat, da ist die Spendenbereitschaft auch sehr gestiegen, weil man einfach irgendwie auch das Gefühl gehabt hat, okay, da gibt es jetzt viele Leute, die jetzt dann bald keinen Job mehr haben, die einfach vielleicht auf Unterstützung angewiesen sind. Wenn man das ganzheitlich betrachtet, merkt man schon, dass es für die Leute nicht mehr so einfach ist, Spenden zu tätigen. Merkt man natürlich auch, es fallen gewisse Spender einfach weg, das ist so. Oder Beträge verringern sich, das ist absolut verständlicher in dieser Situation, die wir jetzt alle durchleben. Ich glaube, das ist auch nicht nur bei uns spürbar, sondern auch bei vielen oder allen anderen Institutionen, dass es ja für die Bevölkerung einfach nicht mehr so leicht ist zu spenden, weil man einfach selber auch vielleicht einfach einen gewissen Respekt hat, dass man nicht vielleicht selber auch einmal in so eine Situation kommt, wo man dann vielleicht nicht mehr genügend finanzielle Mittel zur Verfügung hat.
Was man dazu, glaube ich, noch sagen kann in dem Zusammenhang ist, dass Menschen, denen wir geholfen haben, also die mal eben unterstützt wurden, in den darauffolgenden Jahren danach zu Spendern wurden. Also wie zum Beispiel, wenn sie schon vom Hochwasser betroffen waren und man hat das ja gesehen, allein im letzten Jahr sind es dann Teile des Landes gewesen, die eigentlich, wo man nie gedacht hätte, dass der Hochwasser jemals eine Rolle spielen wird. Wir haben Gebäude gehabt, die an einem Hang gebaut wurden, wo man immer gesagt hat, ach, beim Hang, da kann ja nie Hochwasser sein, das ist ja nicht in einem Tal oder so. Deren Keller waren genauso überschwemmt teilweise. Und die sind dann aber auch jene, die dann sagen, okay, jetzt geht es uns wieder gut, wir sind so dankbar und wir spenden dann aber auch was. Und das sieht man dann schon und merkt man schon auch, dass sie das da halt in jemand, der Hilfe erhalten hat, dass der die danach weitergeben möchte.
Genau, das ist der Punkt. Ich finde, das ist das sichtbarste Zeichen, dass das, was wir tun, eine echte Erfolgsgeschichte ist und wirklich etwas zum Besseren verändert. Genau das, dass Spendenempfänger zu Spendern werden. Und darauf sind wir wahnsinnig stolz.
Es kann sein, dass ich noch nicht das ganze Bild habe, aber das, was sich vor mir so präsentiert, ist schon, dass wenn es uns als Gesellschaft nicht mehr so gut geht, wenn es nicht mehr so gemütlich läuft, wie es einmal war, trotzdem die Solidarität zu steigen scheint. Wenn auch die Mittel vielleicht manchmal begrenzt sind, aber das ist das, was ich raushöre bei euch. Ist das auch euer Eindruck?
Ja, ich würde schon sagen, definitiv. Also man merkt direkt, wenn jetzt wenn Schicksale sind, die wir entweder in der Zeitung kommunizieren oder wenn eben diese Unwetterkatastrophen waren, dass die Leute so irgendwie dieses haben, wir halten zusammen, wir stehen zusammen, wir geben, was wir können und wenn wir keine finanziellen Mittel haben, dann war jetzt zum Beispiel der letzte Aufruf bei uns in der kleinen Zeitung, wo dann halt auch war, wollt ihr nicht helfen, also Manpower, dass sie sich dann melden und sagen, ja, wir können zwar kein Geld geben, aber wir helfen halt mit unseren vereinten Kräften.
Apropos vereinte Kräfte, ihr arbeitet, wie wir vorher schon besprochen haben, mit unterschiedlichen Partnern zusammen, unter anderem auch mit der Volkshilfe. Was sind da eure Verbindungen? Was ist das für eine Zusammenarbeit mit der Volkshilfe?
Das Tolle ist ja, die Steiermark hat ja ein recht gutes soziales Netz, aber auch das ist durchlässig und an manchen Stellen auch brüchig. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Institutionen gibt, Vereine gibt, die daran arbeiten, in Notsituationen einzugreifen, Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, zu helfen. Und so groß ist die Steiermark auch wieder nicht. Das heißt, es ist absolut sinnvoll und liegt auf der Hand, dass man sich einfach auf den Backel haut und sagt, hey, machen wir gemeinsam. Weil jeder hat seine bestimmten Fähigkeiten, seine Spezialgebiete und es ist ja nichts besser, als diese Power zusammen zu verwenden und damit noch mehr Gutes zu tun. Weil das steigert sich dann exponentiell. Gemeinsam hat man mehr Ideen und wir haben aufgrund unserer Spenderinnen und Spendern auch das Glück, dass wir mit durchaus beachtlichen Beträgen auch helfen können. Das wissen auch unsere Partner jetzt im sozialen Bereich und wenn es dann darum geht, dass schnell eine Kaution bezahlt werden muss, wissen auch die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen von der Volkshilfe, dass wir da ein guter Ansprechpartner sind. Also wir tauschen uns aus, wenn es Fälle gibt und können dann gemeinsam in konkreten Fällen dann zur Hilfe schreiten.
Gibt es aktuell so eine Art Unterstützung, die besonders dringend benötigt wird oder so Fälle, wo man sagt, okay, das häuft sich bei uns gerade ein bisschen, jetzt abgesehen von den Naturkatastrophen?
Was man ganz stark merkt, also mit Beginn der Corona-Krise haben wir auch verschiedene Hilfsprogramme ihre Arbeit aufgenommen. Da gab es auch den Wohnschirm Energie, Wohnschirm Miete und das war auch anfänglich sehr gut gefüllt und sehr gut genutzt und das ist jetzt nicht mehr so ganz der Fall. Und das merken wir schon sehr stark, dass im Bereich der Wohnungsnot, was die Logierungen betrifft, was Mietrückstände betrifft, dass da die Anfragen wieder ganz, ganz stark gestiegen sind. Also das ist wirklich deutlich merkbar. Das war wirklich dann so eine Talsenke, wo es unsere Hilfe jetzt aus dem privaten Bereich nicht mehr gebraucht hat, wo Spenden nicht nötig waren. Aber jetzt, wo diese Programme eben nicht mehr so wirksam sind oder zum Teil auch nicht vorhanden sind, braucht es das wieder. Also auf dem Mietsektor, im Bereich Wohnen ist das ganz, ganz stark nötig. Man merkt aber auch, dass die Teuerungen in vielen Bereichen zu Buche schlagen. Das heißt jetzt auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Das fällt Familien zunehmend schwer. Auch Stromabschaltungen, was jetzt Betriebskosten, Heizkosten betrifft. Also gerade die Heizkosten sind ganz stark jetzt wieder ein Thema. Und Arbeitsverlust braucht man nicht reden. Das ist etwas, was das Familienbudget ordentlich durcheinander wirbelt. Das passiert. Man kennt die Arbeitslosenzahlen, das passiert auch häufiger, als es schon einmal der Fall war. Und all das sind Momente, in denen Menschen dann sich an uns wenden. Und wenn alle Parameter passen, wir prüfen unsere Ansuchen sehr genau, damit die Spenden auch punktgenau dorthin gelangen, wo sie auch sinnvoll eingesetzt werden, also dann können wir eben aushelfen.
Mit Blick jetzt auf die nächsten 20 Jahre von Steirer helfen Steirern, gibt es was, wo ihr sagt, da wollen wir uns konkret weiterentwickeln? Das ist was, was uns noch wichtig ist. Das haben wir noch so auf unserer Zielliste für die Zukunft. Oder ist man in eurem Job einfach sowieso mit dem Heute so sehr beschäftigt, dass das Morgen kommt dann und dann schauen wir morgen, was morgen ist?
Man kann sich eigentlich nie auf dem ausruhen, was man gerade hat. Natürlich haben wir das Glück, dass wir die vielen Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben, die auch gleichzeitig unsere Spender sind. Natürlich muss man aber trotzdem immer weiterarbeiten und auch vor allem jüngere Personen ansprechen, einfach um sie wissen zu lassen, dass es uns gibt. Ob sie uns jetzt unterstützen wollen oder vielleicht irgendwann selber mal in einer Notsituation sind, wo sie uns brauchen können, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir in der Gesellschaft gut verankert sind.
Und dann kommt man mal in einen Podcast. Das ist doch eine schlaue Idee, wie ich finde. Zum Abschluss, wenn jemand unterstützen möchte, wenn jemand sagt, mir geht's gerade gut, wie kann er das am besten tun?
Also natürlich ganz klassisch, er kann spenden. Spendenmöglichkeiten gibt es entweder mittels PayPal oder auch Erlagschein. Oder wir haben auch diverse Veranstaltungen, wie zum Beispiel am 17. Mai am Grazer Freiheitsplatz, wo wir das 60-Second Portrait Festival haben, wo vier Profi-Fotografinnen.
Drei Profi-Fotografinnen
mit ihren Teams dort sind, vor Ort und gegen freiwillige Spenden Porträts schießen. Und diese Porträts, also wir hatten das jetzt schon letztes Jahr auch, das ist ein richtig lustiges Event, wo man einfach ein super schönes Foto von sich kriegt. Und man tut gleichzeitig was Gutes.
Kann ich zu 100% unterschreiben, weil es lustig ist, dass ihr das jetzt sagt. Ich habe das gar nicht im Schirm gehabt, aber ich war letztes Jahr dort und habe selten so schöne Fotos von mir gekriegt wie dort. Also 17. Mai in der Grazer Innenstadt, Freiheitsplatz?
17. Mai, Freiheitsplatz von 10 bis 17 Uhr.
Na perfekt. Und was wollen wir ganz zum Schluss jemandem sagen, der Hilfe benötigt und der jetzt nicht genau weiß, wohin mit sich und diesem Wunsch nach Hilfe?
Jeder kann manchmal Hilfe brauchen, wirklich jeder. Und man darf sich nicht davor scheuen, um Hilfe zu bitten. Vor allem unsere Klientinnen und Klienten sind keine Bittsteller. Und das sage ich auch immer wieder Menschen, wo wir Spendenaufrufe machen, dass sie zwar von uns Hilfe bekommen, aber im Endeffekt sind genauso sie diejenigen, die Hilfe geben, indem sie durch ihre Geschichten inspirieren, wieder ein bisschen zum Innehalten gemahnen, um zu sagen, okay, eigentlich bin ich dort, wo ich stehe, geht es mir eh ganz gut. Und manchmal ist es auch tröstlich, weil man sieht, okay, diese Geschichte, ich bin gar nicht allein. Und das ist wahnsinnig toll, das zu sehen.
Genau, wenn Sie Hilfe brauchen, einfach bei uns melden auf kleinezeitung.at/steirerhelfen, gibt es alle Informationen rund um unseren Unterstützungsverein und dann ja gern anrufen oder eine Mail schreiben.
An steirerhelfen@kleinezeitung.at.
Danke, Carina.
Link und Mailadresse stellen wir euch natürlich in die Shownotes, also in den Text, den ihr als Anhang zu dieser Folge findet. Euch dreien vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Erzählen von eurer Arbeit und für eure Arbeit selbst. Und auch euch danke fürs Zuhören und mit dabei sein. Wir hören uns auch zur nächsten Folge wieder in unserem Laut gegen Armut Podcast.